Hallo und schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Zum zweiten Teil des Lena Sofa Talks zum Hören Edition 5. Wir befinden uns wieder im malerischen The Hoxton, wo Bettina Kerschbaumer sich mit ihren Gästen über das Thema Lernen austauscht. Denn lebenslanges Lernen ist auch für Unternehmen ein wichtiger Punkt. Doch welche Ideen und Ansätze gibt es dazu? Das alles erfahren Sie jetzt in Teil 2 des Lena Sofa Talks.
Niklas, wie gehst du mit dem Thema Individualisierung in deinen Trainings um? Holst du irgendwie ab, wie unterschiedlich die sind, die da sind und was die für Bedürfnisse haben?
Natürlich, künstliche Intelligenz schafft einmal Möglichkeiten. Wir müssen diese Möglichkeiten dann auch nutzen. Es ist nicht immer leicht, wenn man wirklich eine große gemischte Gruppe hat, dass man die auf einen Nenner bringt. Ja. Natürlich gibt es ein paar Möglichkeiten, dass man dann auch zu Hause das ein bisschen verbessern kann. Ich habe während meines Studiums habe ich meinen Test selber zusammengestellt mit einer KI zum Beispiel von Vorlesungsinhalten.
Ah ja, das ist die Lern-App, die da auch angesprochen wurde.
Genau. Ich habe das aber ganz stupide gemacht. Ich habe einfach die PDF genommen, habe es in einen Chatbot reinkopiert und habe dann den Prompt, also den Befehl gegeben, schreib mal dazu 20 Fragen. Und das war ein Multiple-Choice-Test. Deshalb habe ich gesagt, okay, ich möchte 4 Antwortmöglichkeiten bitte und es sind immer 2 richtig. Und als ich dann gemerkt habe, okay, die Fragen sind eigentlich zu leicht, habe ich einfach nur drunter geschrieben, bitte schwierigere Fragen. Und das war eigentlich eine recht gute Prüfungsvorbereitung. Und ich glaube, das kann man nicht nur an der Universität machen, sondern auch in der Erwachsenenbildung, überall, wo man was testen muss. Und das geht ja wirklich innerhalb von Sekunden, ja, einfach in einen Chatbot eine PDF reinzukopieren und sich Fragen das auszudenken. Ja. Und das ist dann natürlich sehr individualisiert, weil wenn man gerade sagt, mir fällt Kapitel 2 besonders schwierig, gebe ich einfach den Prompt, bitte mehr Fragen zu Kapitel 2, weil dadurch man noch am schwierigsten. Mhm.
Da sind jetzt doch einige spannende Inputs zusammengekommen aus der Runde jetzt zum Thema Individualisierung. Julia, Max, mögen Sie vielleicht für uns dieses Thema nochmal abschließen, nochmal aus dem Blick Ihrer Praxiserfahrung, vielleicht kennen Sie auch ein Best-Practice-Beispiel zum Thema individualisierendes Lernens.
Vielleicht noch kurz eine Anmerkung zu dem, was gerade gesagt worden ist. Wir beobachten im Moment eine Gefahr. Nämlich natürlich kann ich ein PDF in ChatGPT eingeben und sagen, mach mir 8000 Multiple-Choice-Fragen überspitzt. Aber dann bin ich wieder beim sehr traditionellen Lernen. Da muss man im Moment ein bisschen aufpassen, weil wir sprechen da oft von einer Trivialisierung des Lernens durch Technologie. Das haben wir auch bei den Avataren und bei Gamification schon gemerkt. Ne? Also nur weil ich jetzt einen Avatar generieren kann, der mir meine Inhalte präsentiert, heißt es nicht, dass ich der Avatar, auch wenn er hübsch aussieht, von einem sehr traditionellen Unterrichtsstil unterscheidet. Also das ist, was wir im Moment sehr stark beobachten. Man muss aufpassen, dass man durch die KI-Anwendungen nicht zu sehr in die Trivialität, in die didaktische Trivialität wieder abstürzt, weil dann habe ich auch wieder bloß Multiple Choice, die man eigentlich schon seit Jahren, seit der Führerscheinprüfung spätestens hasst. So, jetzt aber nochmal zurück aus der Praxis. Ganz einfaches Beispiel. Wir haben jetzt gerade eine Kooperation begonnen, wo es darum geht, für einen sehr großen Konzern in der ersten Septemberwoche eine Digi-Week für alle Azubis zu machen. Da hast du jetzt verschiedene Schulabgänger, verschiedene Altersstufen, verschiedenen Hintergrund, verschiedene Berufsfelder, weil die ja alle in unterschiedlichen Bereichen anfangen. Der Konzern, für den wir das machen, hat 65 Ausbildungsberufe, für die du das machen musst. Und jetzt ist die Frage, wie motivierst du die auch noch, die gerade von der Schule kommen und ich sag mal so semi-motiviert sind, die auch nicht unbedingt wissen, um was für einen Ausbildungsberuf geht es denn da überhaupt? Also wenn die sich für einen Mechatroniker bewerben, ja, dann wissen, wir haben eine Straßenumfrage gemacht, herrlich, dann wissen die überhaupt nicht, was ein Mechatroniker ist. Die haben es halt gemacht, jetzt einfach mal. Ja. So, und was machst du jetzt? Und eine Woche musst du die motivieren. Das heißt, der erste Schritt ist, dass wir erstmal diese Tage orchestrieren und überlegen, was passt digital, was passt live vor Ort und wie, welche Methoden muss ich dafür auch anwenden. Also beispielsweise machen wir einen Tag, wo es nur um Cybersecurity geht und wir haben das Format eines Passwortknackers entwickelt, wo die im Unternehmenskontext, das ist jetzt wichtig, also die fangen natürlich an, ihre eigenen Passwörter selber zu knacken und vom Nachbarn und diese üblichen Späße. Aber dann ist für uns wichtig, wie schaffen wir den Unternehmenstransfer? Das heißt, zum Unternehmen, für das sie später arbeiten werden, da wenden wir jetzt dann diesen Passwortknacker an. cooles Format, Inhalte sind vermittelt, ich hole die ab, weil sie handlungs- und produktionsorientiert arbeiten, Haken hinter. Das zweite ist das Thema KI. Auch hier starten wir erstmal, was bedeutet KI für dich? Wo hast du schon gemerkt? Die meisten kennen es nur von TikTok und Co. und Instagram. Also fangen wir so an, um die abzuholen. Ja, also was macht deine KI im Hintergrund, dass dir auch wirklich in deinem Feed nur das angezeigt wird, was du gerade toll findest? So, und dann geht's weiter. Dann zeigen wir denen, okay, in welchen Geschäftsfeldern wirst du zukünftig KI anwenden? Was hat das denn jetzt mit TikTok zu tun? Dann entwickeln wir wieder ein Format. Das ist dann der interaktive Kommunikationsrhetorik-Chatbot. Weil mittlerweile gibt es auch sehr geile Nachhilfeassistenten, die mich ganz anders als durch Multiple-Choice challengen, während ich etwas überarbeite. Ganz cooles Format des Chat-Assistenten ist im ChatGPT-Playground unter anderem im Moment vorhanden. So, und so verbinden wir das. Die arbeiten digital, die arbeiten analog. Wir haben aber sogar, auch wenn ich mich jetzt vielleicht ins Abseits schieße, ein Azubi-Manual und ein Trainer-Manual, wo ausgefüllt wird, digital und analog, wo Aufgaben gegeben werden mit Lösungshinweisen. Also auch zum, jetzt überspitzt formuliert, zum KI-Modul am KI-Tag gibt es ein Trainer-Manual, das man zur Not auch ausdrucken kann. Aber ich glaube, die Freiheit muss man sich geben, dass man überlegt, okay, was passt denn jetzt gerade zu meiner Aus- und Weiterbildungssituation? So, und am Ende haben wir ein interaktives Spiel entwickelt. Das ist ein interaktives Modul, das heißt Achterbahnfahren. Das ist ein Handyspiel, das heißt, die Azubis spielen am Handy und programmieren eine Achterbahn, bringen da mehr Adventure rein und setzen sich so mit grundsätzlichen Technologien auseinander. Und jetzt kommt das Spannende. Die Premiere ist im Europapark Rust in Deutschland. Alle Azubis kommen dahin und vor allem diejenigen, die Mechatroniker werden wollen. Denn um eine Achterbahn mit coolen Features zu programmieren und den Adrenalinkick zu erhöhen, musst du Mechatroniker-Grundskills haben. So, und so habe ich alles verbunden. Interaktivität, die Superskills, die ihr habt. Ich habe Digitalisierungsthemen drin. Ich habe was Analoges drin. Ich versuche intrinsisch zu motivieren. Ganz praktisches Beispiel. Jetzt kommt aber das Aber. Dieses Konzept, was ich jetzt vorgestellt habe, das macht mir keine KI. Da muss ich mein Hirn einsetzen, weil ihr vorher noch ganz viel gesprochen habt über, wo ist denn meine Position als Mensch. Natürlich nutze ich KI, um dieses Produkt in Teilen zu verbessern, schneller zu machen, für den Kunden günstiger zu machen. Aber das Gesamtkonzept ist immer noch von den Menschen. Und ich denke, wenn ich persönlich jetzt sage, die doofen Texte für dieses Achterbahnmodul, die kann mir die KI schreiben. Das habe ich schon tausendmal gemacht, das ist mir wurscht. Aber dann zu überlegen, wie muss denn das Game so gestaltet werden, dass ich den Adrenalinkick manuell erhöhen kann, indem ich Mechatroniker-Skills anwende, das kann ich nur dem Tool sagen und kann. Und das ist für mich so das Verhältnis, diese gesunde Mischung.
Ja, danke für dieses Beispiel. Uli, bist du da dabei? Für den Zugang auch die Rolle des Trainers, der sozusagen wesentliche Schaltstelle sitzt.
Das ist, glaube ich, das hat der Niklas schon angesprochen, nur der also vor dem Gerät sitzt oder die Cleverness der Person, die vor dem Gerät sitzt, der kann schlaue Dinge auch mit KI-Tools dann vollbringen, weil uns muss klar sein, dass diese Werkzeuge, die wir da benutzen, nichts anderes ist als Repetieren von vorhandenem Wissen, Daten und das halt in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Aber es ist nicht besonders innovativ, es ist nicht besonders schlau, es ist nicht besonders intelligent.
Nicht smart, oder? Weil wenn ich mir dieses Beispiel
anschaue.
Nur
wenn ich als Person einen Kontext kenne, die Probleme kenne, die Menschen kenne, genau ein Ziel habe, was ich damit tun möchte, dann kann mir KI ein super Helfer sein, aber nur dann, aktuell, muss man dazu sagen. Also es kann sich in wenigen Jahren wieder erübrigt haben.
Ja, und das unterstreicht auch noch einmal das, was ihr vorerst, glaube ich, unisono gesagt habt. Es braucht immer vorerst den Blick auf das Ziel und und das ist eine menschliche Aufgabe, die kann einfach noch nicht so leicht weggegeben werden an die KI. Ich möchte noch einmal auf diese Trainerrolle und auch die Aufgaben von Trainern oder die Möglichkeiten für Trainerinnen auch noch mal zu sprechen kommen. Aber bevor wir das machen, bleiben wir noch einmal ganz kurz bei diesem Individualisierungsgrad und auch bei diesem Flexibilisierungsgrad. Jetzt haben wir ja auch viel darüber gesprochen, dass wir sehr nahe am Menschen sind und dem seine Bedürfnisse abholen. Und da braucht es ja auch ein anderes Verständnis von Führung, denke ich mir. Also es muss ja dann auch ganz, du hast schon gleich zu Beginn, Lisa, ein Beispiel aus der Führungskompetenz genannt. Und jetzt möchte ich den Blick dort noch einmal ganz gerne hinlegen, auch weil es so ein New Work-Thema ist. Ne? Also so Die Führungsrolle wird völlig neu gedacht werden müssen. Auch die Rolle des Trainers, by the way, natürlich. Aber schauen wir mal auf die Führung. Wie muss die sein? Jetzt natürlich mit Blick auf die Weiterbildung, aber auch so mit Blick auf dieses gesamte neue Arbeiten und neue Lernen.
Ja, grundsätzlich sind die Führungskräfte ja gerade ein bisschen arm, weil es erscheint jeden Tag eine Studie oder ein Artikel, wo es heißt, was sie jetzt alles noch zusätzlich und anders machen sollen. Aber so grundsätzlich, Führung geht tendenziell ein wenig weg vom reinen Managen, sondern mehr wirklich zur Menschenführung hin. Und das bedeutet, dass man Lernräume, Reflexionsräume erschaffen darf und Kommunikationsräume, dass Menschen befähigt werden, ihre Potenziale auch mehr zu leben. Und das bedeutet, dass Führungskräfte sich ganz stark mit dem Menschen, seinem Sinn, seinen Werten, seinen, das klingt immer so abgehoben, ja, aber im Grunde eben mit den Bedürfnissen und mit dem, was die Menschen wollen, auch auseinandersetzen müssen. Natürlich immer im Hinblick auf das Unternehmen und was das Unternehmen auch gerade braucht.
Und du meinst schon jeden einzelnen Menschen, nehme ich an, Nicole, oder?
Ja, also das kann man natürlich auch in einem Team-Setting machen. Ja? Aber Stichwort Jobcrafting, das ist so eine Methode, wo man rausfinden kann und wo man auch gemeinsam daran arbeitet, welche Aufgaben mache ich gerne, welche Aufgaben mache ich in Wirklichkeit nicht so gerne, habe es mich aber noch nicht getraut zu sagen, wo man Aufgaben neu verteilt, umverteilt, wo man sich Projektpartner sucht, vielleicht auch aus anderen Abteilungen, um gemeinsam Projekte zu initiieren, die es bis dato noch nicht gab, also aus den Mitarbeitenden heraus, ja, die sagen, okay, das und das sollten wir ändern, das und da sehe ich eben Stellschrauben, wo wir dran arbeiten könnten und wir initiieren jetzt einfach Projekte und da sehe ich ganz stark auch viel Potenzial, um Unternehmen und ihre Kultur weiterzuentwickeln, also Stichwort eben diese Grassroot-Bewegungen, ja, also Communities, die sich etablieren, wo eben wieder Neues entstehen kann und Weiterentwicklung entsteht und das ist Co-Learning quasi, also da geht es um Co-Creation, um gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen, Wissen zu vermitteln, aber eben auch Wissen zu erfragen, Erfahrungswerte zu erfragen und daraus und das Ganze in Projekte zu gießen und zu Ergebnissen zu kommen. Mhm. Also Lernen ist da ja auch gemeinsam in einer Co-Kreation ein Riesenthema.
Das finde ich jetzt spannend, weil mit jeder Führungskraft, mit der ich in der letzten Zeit gesprochen habe, und die hört Individualisierung und Flexibilisierung, das schlägt ein bisschen die Hände über den Kopf zusammen, weil es bedeutet ja, ich muss mit jeder und jedem persönlich sozusagen und dann auch noch flexible Arbeitszeit, dann muss ich mit dem einen dann reden, mit dem anderen dann. Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann gehst du eher weg von und sagst, also es gibt auch Team-Settings, wo man quasi am Einzelnen arbeitet, aber man macht es zu einer Teamfrage, verstehe ich. Habe ich das so ein bisschen richtig herausverstanden?
Ja, man triggert quasi auch die Reflexion, die Selbstreflexion der Leute, bespricht das im Team gemeinsam, etabliert dann Möglichkeiten, wie man zum Beispiel Projekte gemeinsam umsetzt oder auch mit anderen gemeinsam umsetzt. Also es ist einfach eine andere Art der Auseinandersetzung als bis dato. Und was hatten wir bisher? Das klassische Mitarbeitergespräch einmal im Jahr. Ich meine, es ist eigentlich nur mal lächerlich, weil einmal im Jahr ist zu wenig. Ja? Also es verändert sich so viel in so kurzer Zeit und es wird so wenig darüber gesprochen, was es mit den Menschen macht. Und ich glaube, ganz wichtig ist eben auch, und das ist das Stichwort agiles Arbeiten, ja, da ist es schon Teil davon, die Metaebene zu reflektieren und regelmäßig in Retrospektiven auch darüber zu sprechen, wie wollen wir miteinander arbeiten, was läuft gut, was läuft nicht so gut, wo wollen wir eigentlich hin.
Und das hat ja dann noch wieder eine starke Auswirkung auf das gemeinschaftliche Lernen im Team. Und da sind wir dann auch wieder bei dieser Brücke des Lernens. Lisa, wie geht's ihr mit dem Thema um? Stichwort Mitarbeitergespräch ist ja fast schon lächerlich, ich zitiere. Wie geht's ihr um mit Feedbackgestaltung, Führungsrolle?
Das ist auch ein Thema, was uns jetzt aktuell oder schon seit längerem auch sehr stark beschäftigt. Wir sagen, dieses klassische Mitarbeitergespräch einmal im Jahr, das hat irgendwie so ein Stück weit ausgedient. Ja, wir machen das natürlich auch, weil es braucht irgendwie einmal im Jahr nochmal so richtige
zusätzliche
Standardbestimmung. Aber was das eine, auf das wir ganz stark fokussieren, ist das Thema Stärkenorientierung zum einen. Du hast es angesprochen, Jobcrafting, auch im Sinne von, welche Stärkenkompetenz hat jeder Einzelne auch und wo können wir die ganz gezielt auch in der Organisation einsetzen, im Sinne von zur richtigen Zeit am richtigen Ort auch zu platzieren und gegebenenfalls auch hier offen zu sein, Aufgaben auch umzuschiften und anders zu platzieren. Und das andere ist es, Thema des kontinuierlichen Feedbacks. Also Stichwort, diese Feedback-Kultur auch einzuführen. Man lernt ja nicht aus Erfahrung, sondern aus der Reflexion von Erfahrung. Und hier ist es wichtig, dass sich das Thema Feedback, Reflexion ein Stück weit sozusagen in die DNA des und der Organisation auch verwurzelt, im Sinne von, dass es eigentlich etwas ist, was man klassischerweise nach jedem Meeting, nach jedem Austausch, nach jedem Projekt einfach standardmäßig auch macht, zu sagen, so was ist uns jetzt gut gelungen, warum ist es auch uns gut gelungen, was haben wir daraus gelernt, was machen wir das nächste Mal anders. Es ist ja eigentlich recht simpel, aber das oftmals sind es ja die einfachen Dinge, die einen großen Unterschied machen. Man muss sie einfach nur tun. Und das ist auch ein großer Appell, den ich auch immer wieder setze. KI ist jetzt etwas, was extrem überwältigend ist, auch für viele. Und wir müssen wieder an die kleinen Dinge ansetzen, die tagtäglich einen Unterschied machen. Und da geht es einerseits darum, Neugierde zu haben, Offenheit zu sein, das Thema Weiterentwicklung und individuelle Weiterentwicklung einfach als etwas Spannendes zu sehen, etwas, was Spaß macht. Das ist aber für mich einmal so eine Grundvoraussetzung für all das, was wir auch jetzt gesprochen haben, dass man sagt, man ist offen, man ist neugierig, Tools gegenüber und man reflektiert gerne im Sinne von, ich möchte jeden Tag ein Stückchen besser werden und als Organisation gesamthaft, wir haben ja auch ein Ziel. Und Stillstand ist leider halt Rückstand in den meisten Fällen. Es ist so, und wir müssen uns halt einfach auch bewegen. Und da geht es für mich auch vor allem darum, immer wieder auch kleine Impulse zu setzen und eben zurückzukommen auf das Mitarbeitergespräch, nicht einmal im Jahr, ja, sondern regelmäßig durch kleine Impulse, durch Tools, durch Angebote, die wir eben schaffen in die Organisation, das ein Stück weit zu etwas zu machen, was einfach normal ist, was man dann einfach tut und dann entsteht Lernen im Alltag, in den normalen Routinen, die wir haben. Und mir ist einfach ein großes Anliegen, einfach das mit einer gewissen Leichtigkeit auch zu verbinden, dass Aus- und Weiterbildung nicht nur passiert, indem man jetzt irgendwie einen Kurs bucht, indem man irgendwie eine Schulung besucht, ein E-Learning, sondern wirklich im Alltag, im beruflichen Kontext, einfach täglich im Austausch mit den Mitarbeitern. Und da müssen wir kleine Nuggets liefern, Tools, Angebote und vor allem spielerisch mit einer Leichtigkeit.
Das fand ich jetzt sehr schön, wie ihr das jetzt... Uli, war da
ich würde noch gerne eines ergänzen. Das ist mir in meiner eigenen Tätigkeit als Personalentwicklerin aufgefallen oder als Führungskraft. Wir neigen dazu, manchmal, wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt oder Probleme gibt, noch was dazu zu erfinden. Ja, einen neuen Prozess zu etablieren und noch was dazu. Und ich bin ein großer Freund, das einmal zuerst zu überlegen, was könnten wir denn weglassen? Ja, im Sinne von entlasten der Führungskräfte in der Organisation dieser 1000 To-Dos, die es oft gibt, ja, die, wo man manchmal schon gar nicht mehr weiß, warum gibt es das überhaupt. Ja, und dann die Möglichkeit zu schaffen für die Dinge, die zwei Damen da gerade angesprochen haben.
Ja, ja. Wieder Räume herzustellen, ja, gell, überhaupt. Das braucht ja auch den Raum und das braucht auch die Zeit. Das ist auch schon zu Beginn angesprochen worden. Lisa, eine Frage noch an dich konkret, weil bei all dieser Individualisierung und Flexibilisierung und auch wenn es gute Formate gibt, wo man es in der Gruppe gut bearbeiten kann, ist es ja schon, also mit rückt so ein bisschen der Gedanke, können da nicht auch zwei Klassengesellschaften in einem so großen Unternehmen entstehen? Welche, die dann viel Freiheit, viel Flexibilität haben, welche, wo das nicht so leicht geht? Gibt nicht das hohe Maß an Flexibilisierung da auch, also legt das nicht eine Rutsche auch für Probleme, die dann in der Führung entstehen, wo dann die eine Führungskraft sich damit herumschlagen muss, dass der auch Homeoffice machen möchte, aber geht nicht, weil und so weiter. Ich glaube, du weißt, wo ich hin will. Ulrike nickt schon.
Absolut. Also ich glaube auch, da kann ich nur auch meinen Vorrednern beipflichten, das Thema Herausforderung als Führungskraft, die wird immer größer. Also die Rolle der Führungskraft wird anspruchsvoller und das alles auszutarieren, da fordern wir schon ganz viel und eigentlich sollten wir viel mehr Menschen dazu motivieren, diese spannende Rolle gerne anzunehmen, weil die wird immer spannender aus meiner Sicht, aber anspruchsvoller, weil man sich ganz anderen Themen widmen muss. Was mir sehr, sehr wichtig ist, dass wir, und da würde ich das gerne aufgreifen, was du auch gerade gesagt hast, das Thema Fokus und vor allem Zielsetzung. Das eine ist ja, in einem betrieblichen Kontext hat man ja auch ein Business, das man ja unterstützt und Aus- und Weiterbildung ist in dem Zusammenhang kein Selbstzweck, ja, auch wenn es den Personen natürlich dienlich ist für ihre auch private Situation oder ihre eigene individuelle Weiterentwicklung, gilt es ja vorrangig, was braucht die Organisation, welches Ziel setzen wir uns und was leiten wir da davon ab, was brauchen wir für Kompetenzen in der Organisation. Das ist einmal das eine. Und da daher kommen wir schon mit einem gewissen Fokus ja auch auf das ganze Thema, weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, es sind momentan so viele Trends da und wir können nicht alle Trends gleichermaßen mit der gleichen Aufmerksamkeit auch fokussieren. Das heißt, wir müssen gezielt schauen, was brauchen wir als Organisation? Was leiten sich davon für Kompetenzen ab, die wir bei den Mitarbeitern brauchen und weiterentwickeln wollen? Und wo stehen wir auch bei diesen Kompetenzen? Und dann müssen wir uns auch ein Stück weit fokussieren und da bilden sich auch die Maßnahmen ab. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, um sich hier nicht zu verlieren in dieser Fülle an Themenfeldern, die sich da auch ergeben und auch um, und da müssen wir auch fair sein, also auch Organisation, um unsere Führungskräfte nicht auch noch zusätzlich zu überfordern, was muss ich denn jetzt alles noch machen? Und die haben ja auch ihren Fachbereich, ihre Fachabteilung, die sie zu managen haben, das darf man ja auch nicht vergessen. Und da zusätzlich kommt die Mitarbeiterführung, damit sie auch einen klaren Fokus haben, was sind jetzt die wichtigsten Themen, kurz-, mittel- und langfristig und welche Tools und Maßnahmen, unterstützen Sie dabei. Und was wir auch vorher gehört haben, ist auch vor allem das Thema, und was, wie unterstützen wir Sie auch, was macht jetzt, wenn all das Neues kommt, vielleicht auch gar nicht mehr Sinn? Ja. Und was gilt es jetzt auch bewusst wegzulassen? Und das muss aber auch unternehmensseitig kommen, weil der klassische Mitarbeiter, die Mitarbeiterin hätte hier Sorgen, Ängste, etwas wegzulassen. Das muss schon ganz klar von der Organisation kommen im Sinne von, und das lassen wir jetzt bewusst weg. Das war mal dienlich in der Vergangenheit, ist aber jetzt immer zielführend. Und stattdessen, um es auch abzutauschen, weil es geht ja auch immer um Ressourcenknappheit, ja, die leider Gottes ja überall auch herrscht.
Eine Spezialfrage in puncto Führung würde ich gerne noch an dich richten, Nicole, denn ein bisschen hat man so den Eindruck, diese ganze New Work-Bewegung ist sehr stark zugeschnitten auf ein junges Publikum. Ich weiß schon, das ist es nicht. Es geht immer um das ganze Unternehmen. Aber wenn man so von außen drauf schaut, ich sage es jetzt mal so, wenn man so auf die Bubble drauf schaut, dann wird da viel über das attraktive Arbeitswelten für junge Menschen und so gesprochen. Also man hat so ein bisschen den Eindruck. Wie kommen wir denn auch zu einem guten Lernen zwischen den Generationen und zu einem guten Miteinander, dass da nicht die Älteren im Unternehmen das Gefühl haben, für die Jungen wird jetzt ganz viel gemacht, aber für die Älteren irgendwie, ja, wir haben es halt früher anders machen müssen und jetzt, ja.
Ja, ich sehe das eben nicht so, dass es nur für die Jungen gemacht wird. Ich glaube, es wird für alle gemacht, es muss auch für alle gemacht werden. Es sind natürlich die Jungen eher die, die dann das auch einfordern, weil sie eben auch von ihren Eltern gesehen haben, dass die alten Arbeitsweisen große Nachteile mit sich bringen. Und ich glaube aber, das ist wichtig, das auch sehr klar zu machen, dass es eben für alle ist und dass Arbeitszeitflexibilisierung zum Beispiel für Männer auch eine gute Sache ist, um die 40, die Kinder bekommen. Wie war die Frage jetzt nochmal?
Ich wollte ein bisschen auf das Lernen der Generationen, ja, voneinander, also dass man und miteinander,
gell? Jung also und alt zusammenbringt. Da gibt es natürlich auch verschiedenste Formate, die man einbringen kann, wo man wirklich auch in gemischten Teams, miteinander, in Lernteams oder in Buddy-Systemen miteinander arbeitet und da ein Reversed Mentoring zum Beispiel macht. Junge Menschen und Führungskräfte. Da gibt es auch schon einige Beispiele dafür. Ja. Und das hat natürlich auch dann damit zu tun, die Offenheit auch der Älteren oder der Etablierteren, zum Beispiel auch Führungskräfte oder auch sogar Top-Manager, Top-Managerinnen, da abzuholen, dass sie sagen, okay, wir können von den Jungen genauso lernen wie die Jungen von uns.
Und wie die Jungen von uns. Ich halte das wirklich für einen wichtigen Punkt. Ja, denn momentan, also ich habe so von meiner externen Beobachterrolle so das Gefühl, die sind jetzt sehr gehypt, die sind sehr hoch, die haben einen hohen Stellenwert im Unternehmen. Also es braucht auch wiederum die Rolle der älteren Person und die Wertschätzung dieser älteren Person mit all ihrem Erfahrungsschatz. Erlebt ihr da auch Konflikte oder wollt ihr das vielleicht noch irgendwie ergänzen?
Nein, das Reverse Mentoring, das empfinde ich als eine der sinnvollsten Maßnahmen, genau dem Thema Raum zu geben, weil eben beide Seiten wahnsinnig viel davon lernen. Und bei einem letzten Arbeitgeber war gang und gäbe, dass wir Neueinsteiger in verschiedenen Berufsfeldern mit sehr etablierten Führungskräften zusammengespannt haben in der Onboarding-Phase. Das ist natürlich für die etablierte Führungskraft eine Herausforderung, sie plötzlich mit so einem Neuling da zu beschäftigen. Aber das Feedback war enorm, auf beiden Seiten sehr, sehr positiv, trotz dieses Zeitaufwandes, den man dann hatte. Auf beiden Seiten, aber der etablierte Vorstand kriegt plötzlich einmal mit, was so neue Menschen beschäftigt, wenn sie in die Organisation eintreten und wie viele vielleicht komplizierte Dinge es gibt, die er gar nicht mehr am Schirm hat. Und umgekehrt, der junge neue Mitarbeiter lernt wahnsinnig schnell über die informellen Dinge der Organisation, das ja ein überlebenswichtiges Ding ist, ja, sonst den Rest lernt man relativ schnell, aber gerade die informellen Strukturen, die Netzwerke, die Kommunikationswege, das ist was einen unschätzbaren Wert hat. Und das ist, glaube ich, auch das, was du angesprochen hast, dieses auch das von beiden Seiten lernen. Und das Feedback war aber auch sehr positiv. Mhm. Also ich würde das jeder Organisation empfehlen, so etwas mal zu überdenken.
Mhm. Schöne Idee. Ja. Abschließend, also bevor wir in eine Abschlussrunde einsteigen, möchte ich noch ein Thema thematisieren. Wir haben viel über das digitale Lernen gesprochen. Ich würde auch gerne das digitale Lehren, also speziell die sich mit Didaktik beschäftigen, Niklas, Uli und Julia, nochmal auf die Frage ansprechen, wie können denn Trainer und Trainerinnen konkret von diesen digitalen und neuen Fortschritten, technologischen Fortschritten profitieren? Wie macht ihr das? Wie geht ihr mit der KI im Traineralltag um? Gibt es da irgendetwas, das ihr speziell an die Trainer und Trainerinnen weitergeben möchtet, die hier zuhören und die...
Ja, also man kann sich auf jeden Fall viele Tools verwenden, auch Ideen sammeln. Wir Trainer sind auch nicht perfekt und oft kommt man auf neue Ideen, wenn man, weiß ich nicht, einen Chatbot oder eine andere KI befragt, was gibt es da noch? Ja? Es ist oft recht leicht, es liegt auf der Hand, aber man vergisst das halt dann teilweise einmal und das ist meiner Meinung nach recht praktisch, dass man einfach auf einer komplett anderen Sichtweise, nämlich von der Sichtweise einer KI, wenn eine KI eine Sichtweise hätte, hat sie nicht. Ja.
Das vergessen wir manchmal. Danke für die Klarstellung.
Natürlich, ja, das ist. Künstliche Intelligenz wirkt oft so menschlich, aber es liegt nur daran, weil sie vom Menschen trainiert wurde. Ist auch der Grund, warum meiner Meinung nach künstliche Intelligenz ist da meiner Meinung nach ein falscher Name. Weil intelligent ist künstliche Intelligenz einmal null. Da sind sich, glaube ich, alle recht einig. Heißt es trotzdem künstliche Intelligenz? Wir Menschen programmieren mit unserer Intelligenz die KI und deshalb wirkt es so. Ja. Deshalb kann eine KI scheinbar intelligente Antworten bringen. Diese Intelligenz stammt aber nicht von dieser Maschine, sondern eigentlich von uns. Mhm. Ja. Und das ist, glaube ich, am Ende des Tages auch beruhigend, dass die Intelligenz von uns ausgeht.
Ja, danke. Das ist auch immer wieder wichtig, dass wir uns das bewusst werden. Julia, Didaktik und digitale Technologien, magst du uns etwas mitgeben oder den Trainern, Trainerinnen da draußen, die sich ja jetzt wahrscheinlich auch fragen, was kann die künstliche Intelligenz mir Gutes tun als Trainer, Trainerin?
Erstmal ganz unkünstlich. Ich habe vorhin schon die Trainer-Manuals angesprochen, weil einer unserer neuralgischsten Punkte, wenn wir Konzepte entwickeln, ist tatsächlich die Qualität der Trainer, die das dann Deutschland oder weltweit trainieren. Deswegen haben wir die analogen Trainingsmanuals entwickelt, die zum Teil auch digital abrufbar sind mit konkreten Hilfestellungen, um zu gewährleisten, dass die didaktische Qualität sichergestellt wird. Und wir entwickeln auch digitale Didaktikportale mit den dringendsten Antworten für Trainer auf die Fragen. Das lohnt sich bei uns, weil eben die Kunden, mit denen wir arbeiten, das ist höchst auch unternehmenskritisch, wenn das Training nicht funktioniert. Das nächste ist, dass wir eine Software entwickelt haben, die Trainer anleitet, auch selbst Inhalte zu erstellen. Und zwar didaktisch und KI-basiert angeleitet. Weil wir gesehen haben, wir müssen Trainer auch befähigen, selbst auch Inhalte zu verändern, zu erstellen. Die Software heißt Colors, wo wir eben versucht haben, KI und Didaktik miteinander zu verknüpfen, dass am Ende eine gute Learning-Einheit rauskommt. Das ist ganz klarer Trainerfokus, weil wir sagen, es reicht eben nicht, dass du nur mit ChatGPT irgendwas promptest, sondern du brauchst eben auch eine didaktische Qualität. Ein gutes Format, ein guter didaktischer Ablauf. Und das kann im Moment kein ChatGPT und kein anderes Tool. Deswegen haben wir da die eigene Software entwickelt. Und das Letzte, was dann ganz auch nochmal unintelligent ist, aber intelligent und auch sehr gut passt zu den Feedback-Gesprächen, die gerade angesprochen worden ist, wir bieten den Trainern in Form von Repair-Cafés, Stammtischen und was weiß ich was allem die Möglichkeit, ihre Fragen loszuwerden. Und das einmal im Monat, vor allem für alle unsere Kunden. Also das ist mittlerweile ganz, ganz fester Bestandteil, wenn wir mit Kunden arbeiten. Okay, wir sind am Dienstag um 17 Uhr hier in dem Raum. Ihr könnt reinkommen und uns die Fragen stellen, egal was es ist. Weil die Trainer für mich der neuralgischste Punkt sind. Ich kann das beste Konzept machen didaktisch. Ich kann die beste KI einbinden. Wenn die Trainer es nicht verstehen oder keine Lust haben oder whatever, wird es nicht funktionieren. Also müssen wir gucken, dass wir digitale und analoge, hybride Möglichkeiten schaffen, um die Trainer bestmöglich zu framen.
Du bist ja oft diese beiden Rollen in einer Person, Ulrike. Du bist ja oft diejenige, die das Konzept macht und dann auch nochmal oft diejenige, die es zwar ausrollt, aber auch nochmal natürlich auch die, die dann vor den Menschen steht. Würdest du so unterschreiben, wie wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, die KI kann noch nicht wirklich Didaktik, ja, also das sozusagen, diese Kernkompetenz, die bleibt noch beim Trainer. Würdest du es auch so unterschreiben? Beziehungsweise hast du ja schon ein bisschen so zugestimmt?
Würde ich so unterschreiben, weil einfach dieser Connect zur Zielgruppe von der KI nicht gemacht werden kann. Und da braucht es Erfahrung, Gespür, Wissen, einfach Dinge, die wir Menschen ganz gut können. Und darum ist die KI für einen Trainer keine Gefahr, sondern maximal ein Assistent oder ein Helfer. Mhm. Und wir haben, das ist so eine österreichweite Gruppe, wir treffen uns auch monatlich zu einer halben Stunde, das nennt sich KI-Kompass. Und jeder, der was, da gibt es manchmal Themen, die vorgegeben sind, manchmal ist es aber reines zufälliges Plaudern, wo wieder jemand etwas erzählt, was er gerade erlebt hat, gelernt hat oder was auch immer. Ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass man sich in der Phase jetzt austauscht und seine Erfahrungen weitergibt und ermutigt, dran zu bleiben. Weil ich glaube, das ist das Einzige, was man momentan tun kann, sich fit zu machen und dranbleiben, weil es wird nur wahnsinnig viel sich verändern.
Das entspricht auch ein bisschen dem Format, das die Julia vorgestellt hat, dieses Repair-Café immer wieder dann auch durch den Austausch über Erfahrungen drüber zu berichten und zu schauen, was habe ich gelernt, was kann ich weitergeben. Das finde ich auch sehr spannend. Das kann ja auch eine Aufgabe des WIFIS sein, für Trainer und Trainerinnen hier auch zur Verfügung zu stehen und diese Plattformen. Und denke ich, das machen die ja auch schon. Wir können jetzt keinen WIFI-Kollegen, Kollegin fragen, aber ich glaube, das ist eine ganz zentrale Rolle von größeren Plattformen und größeren Einheiten. Ich habe mir noch eine Frage aufgeschrieben, aber ich weiß jetzt nicht, ob sie nicht eh schon beantwortet ist. Ihr habt so ein bisschen die Schultern gezuckt. Gibt es denn ein besonderes Tool jetzt jenseits von ChatGPT, wo man mal so hineinfragen, hast du noch gute Ideen für ein Format oder so etwas, dass man jetzt Trainern, Trainerinnen besonders ans Herz legen könnte? Nicht um didaktisch zu arbeiten, habe ich verstanden, ja, sondern aber eher um sich Ideen zu holen, eigene Ideen abzuklopfen. Habt ihr da eine Idee? Colors ist jetzt von Julia genannt worden, aber das hat schon einen deutlich höheren Anspruch, denke ich. Ja.
Zum Thema Didaktik oder jetzt?
Nein, mehr so Lernkonzepte erstellen oder so irgendetwas. Also nein, das macht ja alles noch selbst.
Gell? Naja, ich verwende verschiedene KI-Tools. Mein persönlicher Freund momentan ist Claude. Mhm. Da lasse ich mir die Konzepte challengen und sage, gib mir nochmal Feedback aus Perspektive des Vorstands, der Zielgruppe, der Stakeholder, was fehlt, was könnte ich noch vergessen haben, da gibt es ja dann verschiedenste Ziele, die das Programm hat, was fokussiert vielleicht nicht auf das Ziel oder was fokussiert schon gut auf das Ziel und so nochmal das Ganze durchknödelt. Ja. Ja. Und dann kriegt man manchmal wieder einen Impuls und denkt, das ist auch noch eine gute Idee. Und für mich ist künstliche Intelligenz oft so ein Impulsgeber, ja, und startet meine eigene Kreativität. Das ist so.
Ja, danke. Also für dieses Beispiel danke. Ich war jetzt ein bisschen hartnäckig. Ich weiß, aber genau sowas habe ich noch gesucht. Na, etwas, was so im Traineralltag ein bisschen challenged, mitdenkt, Feedback gibt, so etwas. Ja.
Mhm. Also wenn es um Chatbots geht, verwende ich zum Beispiel ChatGPT, zumindest die Gratis-Version, gar nicht mehr. Verstehe ich gar nicht, warum das so gehypt wurde. Also OpenAI hat anscheinend eine sehr gute Marketingabteilung, aber wenn man sich jetzt ansieht, was KI alles kann, da ist ChatGPT vielleicht bei 1% teilweise. Ja, also das geht viel, viel, viel tiefer eigentlich noch. Die Version, die was kostet, die ist ein bisschen besser, aber verwende ich auch nicht. Als Chatbot für den Alltag Gemini hieß früher lange Zeit Google Bard, war unter Google Bard überhaupt nicht bekannt. Und jetzt haben sie es ein bisschen umgestellt und jetzt haben sie es eigentlich nur umbenannt und jetzt kommt das ein bisschen ins Laufen. Hat den Vorteil, dass viel mehr Daten drinnen sind, mit denen die KI trainiert wurde. Sprich, wenn ich die Gratis-Version von ChatGPT frage, was ist heute das Wetter, hat die keine Ahnung davon, weil die Daten erst bis 2022 zur Verfügung stehen. Gemini weiß es schon, weil es da direkte Verknüpfungen zu Google beispielsweise gibt. Also die kann das Wetter sagen, das sind allein mal 2 Jahre mehr Daten und je mehr Daten ich habe, desto wahrscheinlicher richtig ist die Antwort. Denn mich hat einmal wer gefragt, wie erklärt man einem Kind, was ist KI oder einem Jugendlichen? Und ich habe gesagt, KI ist ein guter Wahrscheinlichkeitsrechner. Es ist noch viel, viel mehr eigentlich, aber wenn ich mir jetzt anschaue, wie ein Chatbot funktioniert, dann hat er keine Ahnung, wovon er überhaupt spricht, sondern er versucht nur, Buchstaben zu errechnen, die höchstwahrscheinlich auf seinen Daten basierend die richtige Antwort geben.
Könnten.
Geben genau. Könnten, ja. Genau. Mhm. Also Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Mhm. Ja. Ja, danke für diese Tipps und Tricks. Wir haben ja auch schon Perplexity genannt bekommen und jetzt auch noch so ein paar Beispiele. Genau, also vielen Dank. Ich denke, das ist für viele spannend da draußen, die sich jetzt auch beginnen, damit zu beschäftigen. Ich möchte euch gerne zu einer abschließenden Runde einladen, nochmal so eine Reflexion für jeden selbst und die vielleicht auch in ein paar Sätze zu formulieren. So ein Stück weit zur Frage, wie seht denn ihr oder was glaubt ihr, ist ausschlaggebend wichtig, damit wir auch in diesen Aufbruch kommen. Also Aufbruch ist das Überthema dieses Sofa-Talks und Aufbruch für digitales Lernen. Also das hat auch so ein bisschen was mit einer Aufbruchstimmung zu tun. Was glaubt ihr denn ist notwendig, damit wir, oder was ist zentral notwendig, das muss jetzt nicht vieles sein, aber ein, zwei Dinge, die ihr als besonders wichtig erachtet, was braucht es, damit wir so ein bisschen in diese Aufbruchstimmung hineinkommen? Nicole, magst du anfangen?
Aus meiner Sicht braucht es zwei Dinge mal grundsätzlich. Das ist die Neugierde und die Freude am Experimentieren und so diese kindliche Lust des Entdeckens wieder in die Unternehmen auch reinzubringen. Und da geht es auch darum, mit Lernformaten zu experimentieren und auch darüber zu reflektieren, wie lerne ich überhaupt gerne. Also ich glaube, das ist mal der Ursprung, wo man ansetzen kann. Und ansonsten geht es auch darum, eben gemeinsam zu lernen, sich auszutauschen, zu reflektieren und sich die ganz einfachen Fragen mal zu stellen. Überhaupt einmal Fragen zu stellen. Also ist auch ein wichtiges Thema für Führungskräfte. Es werden viel zu wenige Fragen gestellt.
Ah ja,
guter Punkt. Über Fragen zu führen, das kostet nichts. Also ich meine, nichts gegen jetzt Führungskräfteseminare, biete ich ja selber auch an. Aber Fragen kostet nichts. Und Fragen kann jeder und zuhören kann auch jeder grundsätzlich. Ich glaube, da lernen wir voneinander auf eine ganz natürliche Art und Weise und können sofort aktiv werden. Mhm. In dem Moment gleich, wenn Sie den Podcast fertig gehört haben, geht es schon los.
Ja, ja, interessant, spannendes Thema noch. Da könnte man noch ein bisschen drüber diskutieren, aber wir lassen es, Ulrike.
Also ich glaube auch, dass es die Neugierde ist, die uns da weiter treibt. Und was mir jetzt im Kontext der generativen KI aufgefallen ist, diese Tools, die wecken, wenn wir Spiel oder Freude am Spiel hat, dann kann man mit diesen Tools wahnsinnig viele Dinge tun, die man vorher noch nicht konnte. Und das ist, also für mich persönlich war das Publizieren dieser Tools für die Öffentlichkeit ein Game Changer im Sinne von, ich kann als Erwachsener wieder mich benehmen wie ein Kind im digitalen Umfeld und diese Tools ausprobieren und herumexperimentieren. Und letztendlich ist nur mein Geist die Grenze, was ich vielleicht jetzt ausprobieren möchte. Und wenn man das schafft, dann macht Lernen Spaß, egal ob analog oder digital.
Ja, und auch diese Kultur herstellen kann wieder. Gell? Die haben wir, glaube ich, ein bisschen verloren in den Unternehmen. Lisa, was wäre dir wichtig?
Aus meiner Sicht braucht es viele sehr positive und konkrete Beispiele, jetzt in der Organisation pro Rolle. Wie hilft mir diese KI? Und wie ist sie mir nützlich? Weil im ersten Moment denkt jeder mal im Sinne, what's in for me? Sozusagen jetzt konkret aufzuzeigen, wie kann sie mich erleichtern im Arbeitsalltag? Wie schafft sie mir auch Zeit, Raum für die vielleicht noch spannenderen Dinge, die vielleicht auch in der Vergangenheit ein bisschen auf der Strecke geblieben sind, weil der administrative, organisatorische Workload einfach Überhand genommen hat oder sehr viele und immer aufwendigere Themen auch auf einen einprasseln. Und ich glaube, das kann spannend sein, hier sehr viel auch in die Kommunikation zu gehen, aufzuzeigen, was hilft mir die KI und also ganz konkret jetzt, wie erleichtert sie eigentlich den Arbeitsalltag? Und dann beginnt nämlich auch wieder die Freude und der Spaß dran zu sehen, ach, da gibt es etwas, was noch interessant ist, mit dem ich mich dann einfach auseinandersetzen kann.
Und das eben immer auch auf diesen beiden Sinnebenen, wie wir heute gehört haben, einmal das Unternehmensziel, den Unternehmenssinn und einmal auch den eigenen, immer what's in for me, das hast du jetzt nochmal schön auf den Punkt gebracht, ja, diese beiden Ebenen zu beobachten. Danke. Ja, Niklas?
Ja, zunächst einmal ist es ganz wichtig, dass wir überhaupt verstehen, was ist überhaupt künstliche Intelligenz und wie funktioniert das alles. Mhm. Das ist der erste Schritt. Es lässt sich in einem zweiten Beispiel ganz gut darstellen, wie wir KI als Werkzeug, wir haben immer wieder heute gesagt, KI als Werkzeug benutzen können. Ich nehme da immer ein Beispiel und sage das Werkzeug Hammer, ein handelsüblicher Hammer. Wir können einen Hammer verwenden, um ein Haus zu bauen, für einen Dachstuhl zum Nageln. Wir können damit ein Zuhause schaffen. Wir können, blöd gesagt, mit einem Hammer Leben retten. Ja? Wir können mit einem Hammer aber auch jemanden unterschlagen. Der Hammer per se ist weder gut noch böse noch sonst irgendwas, weder beim Hausbau noch beim Unterschlagen. Und bei der künstlichen Intelligenz ist es ähnlich. Es kommt auf uns darauf an, wie wir sie genau einsetzen. Wir können KI-Tools dazu verwenden, damit keine Jobs durch KI wegfallen, weil das geht sehr wohl. Ja? Immer wieder hört man die Angst vor dem Jobverlust. Da gibt es auch ein praktisches Beispiel, das Fiaker-Beispiel. In Wien fahren ja die Fiaker und früher hat es noch keine Autos gegeben. Und es war die Befürchtung, dass dann alle Fiaker-Fahrer, also nach der Erfindung des Automobils, arbeitslos werden. Aber es sind ja viel mehr Jobs hinzugekommen durch die Erfindung des Automobils. Ja? Und bei KI ist es, glaube ich, ähnlich, dass sehr viele Jobs wegfallen könnten. Ich habe jetzt erst eine Studie dazu gelesen. Ich glaube, das waren wirklich etliche Millionen von Jobs, die da in Gefahr sind. Aber wenn wir es gescheit anlegen, und das sind wir wieder im Bereich der Ethik, können auch meiner Meinung nach sogar mehr Jobs dazukommen, als was wegfallen. Ja, es ist sehr gewagt jetzt, aber ich glaube, das ist möglich, theoretisch. Genau, ja, das ist die Sache. Man muss natürlich dann Leute halt auch umschulen, aber das wird in den Schulen ja eh teilweise schon getan.
Ja, da hat die Julia auch schon die Notwendigkeit von Upskilling und Reskilling auch schon erwähnt. Julia, diese positive Aufbruchstimmung für das digitale Lernen, überhaupt für die digitale Welt und da natürlich besonders die Weiterbildung in der digitalen Welt, was glaubst du, braucht's, dass wir dort möglichst schnell hinkommen?
Für mich ist es ganz klar das Verständnis, das echte Verständnis davon, was lebenslanges Lernen bedeutet. Also das kontinuierliche Lernen in dieser wirklich dynamischen und sich so schnell verändernden Arbeitswelt, der Schlüssel ist, die Key-Kompetenz für mich ist. Und dass man Bildungssysteme, egal ob im Unternehmen oder in den beruflichen Schulen oder auch noch weiter zurück in den Schulen so gestalten muss, dass sie lebenslanges Lernen inspirieren und auch unterstützen. Und für mich ist wichtig, dass das nicht als Buzzword verstanden wird oder als leere Hülle, sondern als tatsächliche, essentielle Praxis, die weitreichende Konsequenzen für alle Stakeholder hat. Also dass es eben nicht damit getan ist, ein Tool einzuführen oder jetzt eine KI einzuführen oder mal ein Wochenendseminar zu machen, sondern das gilt, lebenslanges Lernen gilt kontinuierlich für alle Themen. Es ermöglicht jeden Einzelnen einerseits seine Fähigkeiten zu erweitern, davon zu profitieren, aber es bedeutet einfach auch Arbeit. Also es ist jetzt nicht damit getan, sich jetzt mal eine Stunde hinzusetzen und in E-Learning zu lernen, sondern es ist ein etwas, was dein ganzes Leben, Arbeit und privat, durchziehen muss. Also dieses echte Verständnis von lebenslangem Lernen und das ja auch eine positive Einstellung dazu zu haben und Lernen als nicht als etwas zu begreifen, was eine Strafe ist oder was ich jetzt auch noch machen muss, das hat Auswirkungen auf alles. Auf die Gestaltung von Content, auf die Nutzung von Content, auf die Lernkultur im Unternehmen und so weiter. Und deswegen ist das für mich so der Schlüssel für alles, die Schlüsselkompetenz oder eine Superskill.
Mensch, ich bin richtig dankbar, dass ich euch diese Frage zum Abschluss nochmal gestellt habe. Das ist eine richtig inspirierende Abschlussrunde. Vielen, vielen Dank. Ich sage im Namen des WIFES ein großes Dankeschön. Gerade dieses Stichwort lebenslanges Lernen, das jetzt nochmal zum Schluss auch von einigen von euch so stark angesprochen wurde, ist ja eine Kernkompetenz des WIFES. Und da ist jetzt wirklich spannend auch, wie sich da die Welten verändern und wie da auch Trainer und Trainerinnen, die ja einen ganz starken Einfluss haben auf die Art und Weise, wie Menschen lernen. Wenn man sich mal überlegt, wie viele Menschen werden da ausgebildet, das ist schon großartig und eine richtig große Aufgabe. In diesem Sinne, danke, dass Sie daran mitgewirkt haben, diese Aufgabe ein Stück weit mitzugestalten. Vielen Dank an Saarbrücken. Dankeschön, Julia Knopp, für dieses doch möglich machen der Teilnahme an dieser Diskussionsrunde trotz Covid. Ich habe es gar nicht erwähnt, also es ist einfach eine Erkrankung, die hier jetzt dieses Setting so gestaltet hat. Super funktioniert. Didaktische Welt, gell? Großes Dankeschön an euch und ja, virtueller Applaus aus dem Podcast. Dankeschön.
Vielen Dank.
Danke. Danke.
Das war es schon mit der 5. Edition des Lena Sofa Talks zum Hören. Lena, das Wifi-Magazin für lebendiges und nachhaltiges Lernen, gibt es auch zum Lesen. Unter www.wifi.at/lena finden Sie diese Ausgabe auch als E-Paper. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, das Lena als klassisches Magazin zu bestellen. Schön, dass Sie mit dabei waren. Und damit Auf Wiederhören.